Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Einheit unseres Ehekurses. Bevor wir aber in das zweite Thema hineingehen, soll ein kleiner Rückblick möglich sein. Wie ist es Ihnen gegangen mit dem negativen Denken? Haben Sie gemerkt, wie oft negative Gedanken kommen? Haben Sie entdeckt, wie gefährlich sie sind und wie sie die Atmosphäre vergiften? Haben Sie erprobt, mit ihnen umzugehen, sie zu stoppen und umzuwandeln? Es ist sicher gut, wenn Sie jetzt als Ehepaar oder im Kreis sich ein wenig austauschen über Ihre Erfahrungen damit. Und lassen Sie das für alle Einheiten dieses Ehekurses gelten. Es soll keiner gezwungen werden, sich mitzuteilen. Es wird nicht ein Abfragen veranstaltet. Jeder darf sich so mitteilen, wie er will und wie er kann. Also kein Zwang in den Beiträgen, die zu leisten sind. Sprechen Sie so über das, was Sie im Blick auf negatives Denken in der vergangenen Zeit erlebt haben und sich bewusst gemacht haben. Und noch ein anderes, haben Sie den Brief geschrieben? Fiel es Ihnen schwer? Wie ist es Ihnen dabei gegangen, einmal Gedanken auszudrücken, die so selbstverständlich scheinen und doch wieder einmal gesagt werden müssen? Wie haben Sie empfunden, was Ihr Partner Ihnen geschrieben hat? Und sind Sie darüber in einen Austausch gekommen? Haben Sie sich an manchen Stellen neu zusammengerauft oder auch gestaunt über das, was im gemeinsamen Eheleben wichtig, wertvoll, bedeutungsvoll ist und vielleicht in Vergessenheit geriet? Lassen Sie sich vielleicht im Kreis etwa 10 Minuten Zeit, um eine Rückkopplung zu haben, damit die einzelnen Einheiten nicht versiegen im Sand und ihre Bedeutung eben nur haben für den einen Abend. Es soll ja etwas sein, was in unseren Ehealltag hineingeflochten und hineingewoben wird. Dazu ist eine solche Rückkopplung, ein solcher Austausch sinnvoll. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche. Jetzt wollen wir uns der zweiten Einheit unseres Ehekurses zuwenden. Sie steht unter dem Thema, wie gehen wir mit Erwartungen und Wunschvorstellungen um? Lassen Sie mich mit einer ganz alltäglichen Szene beginnen. Es ist Abend. Ein milder Sommerabend. Das Abendbrot ist abgeräumt. Die Kinder sind im Bett. Jetzt endlich ist Ruhe. Die Frau erwartet, jetzt müsste mein Mann ein wenig Zeit haben für mich. Wir könnten uns auf der Terrasse oder auf dem Sofa zusammensetzen, vielleicht auch einen Spaziergang machen. Ich brauche das einfach. Ich war den ganzen Tag allein. Der Trubel mit den Kindern, der Ärger mit den Nachbarn. Jetzt möchte ich mich mit ihm ein wenig aussprechen und ihm erzählen, was da war. So erwartet sie. Er? Jetzt müsste ich noch in den Hobbyraum gehen. Da habe ich einiges liegen, das wollte ich schon immer fertig machen. Jetzt ist eine günstige Gelegenheit. Jetzt könnte ich mich dem zuwenden, was ein Ausgleich wäre für mich nach diesem stressigen Tag mit diesem unausstehlichen Chef. Das ist seine Erwartung. Er schleicht sich davon, verschwindet im Keller. Sie denkt, warum kommt er denn gar nicht wieder? Was macht er da nur? Warum entzieht er sich mir? Ich bin ja den ganzen Tag sowieso alleine, und jetzt lässt er mich noch hier sitzen. Es wäre doch so gute Gelegenheit, füreinander Raum zu haben. Zwei Erwartungen auf engstem Raum in einer Ehe, die in Enttäuschung führen. Das ist ein Beispiel. Übertragen Sie es auf Ihre Lebenssituation in der Ehe und Ihre Erwartung. Aber das kommt vor, täglich. Warum ist das so, dass wir so unterschiedlich erwarten, was der andere für uns sein sollte, was er mit uns sein sollte, wie er sich verhalten sollte? Woher kommt das? Wir haben uns doch einmal im Gleichklang der Gefühle geliebt und angenommen und anerkannt und haben den Eindruck gehabt, wir sind uns eins. Und nun auf einmal kommen solche widersprüchlichen, gegensätzlichen Erwartungen, die es uns so unsagbar schwer machen und so viele Enttäuschungen hervorbringen. Lassen Sie mich das mit ein paar Sätzen etwas grundsätzlich ausdrücken. In uns sind verschiedene Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, Prägungen von unserer Kindheit her, Erwartungen. Dieses ganze Feld von dem, was wir ersehnen, erhoffen und erwarten, bleibt in der Regel unausgesprochen. Es wird im Umgang miteinander in der Ehe vorausgesetzt, der andere müsste ja wissen, merken und erkennen, was ich erwarte. Und da wir ja ein Ehepaar sind und uns eins fühlen, müssten wir auch in unseren Erwartungen eins sein. Das ist aber nicht der Fall. Am Anfang unserer Ehe, da sind wir uns noch entgegengekommen, unseren Erwartungen. Wir haben es gar nicht bewusst getan. Nein, es war einfach die Liebe zum anderen und das für den anderen Dasein. Aber im Laufe unserer Ehe wurde aus den Erwartungen eine Art Selbstbehauptung. Ich kann doch nicht immer nachgeben. Ja, da soll der Urlaub nach dem Willen des Mannes in den Bergen stattfinden. Und nach dem Wunsch der Frau an der See. Selbstverständlich geht der Mann und bucht einen Urlaub in irgendeinem schönen Bergort. Das wäre schon eine tiefe Entzweiung und ein Zeichen von egoistischer Haltung und ein mangelndes Aussprechen von Erwartungen und Wünschen. Darum geht es in dieser Einheit, dass wir lernen zu erkennen, in uns sind Erwartungen gegenüber den anderen, aber die kann er nicht ahnen, die kann er nicht fühlen, die kann er auch nicht riechen, sondern die müssen gesagt, vermittelt werden, mitgeteilt werden. Das Spektrum der Bereiche, in denen unsere Erwartungen in unserem Gedanken, in unserem Herzen ihre Hintergründe haben, ist so vielgestaltig wie das Leben. Erwartungen, wie wir mit dem Geld umgehen, wie wir es einteilen, wie sparsam oder wie großzügig wir sind. Erwartungen, wie der Haushalt geführt wird, ob der andere mithilft im Haushalt, wie pünktlich wir zum Essen erscheinen, wie viel die Frau hinein investiert in die Sauberkeit, in das Putzen des Hauses, wie wir einfach Gäste mitbringen und sie in unsere häusliche Atmosphäre hineinnehmen. Die Freizeit, die Urlaubsgestaltung, die Gestaltung der Samstage und der Freiräume, die Erwartungen im Blick auf den Beruf und die Anforderungen, die dazugehören. Er ist mit seinem Beruf verheiratet. Ich kriege ihn nicht los von seiner Arbeit. Selbst wenn er zu Hause ist, hat er sie immer noch im Kopf. Ich will noch mitverdienen. Ich will auch arbeiten. Ich brauche darin eine Bestätigung. Und dann die Kinder. Du erziehst sie falsch. Du bist zu großzügig. Du lässt mich bei der Erziehung im Stich. Du hetzt die Kinder gegen mich auf. Eine Fülle von Erwartungen im Miteinander, die Spannungen hervorbringen. Auch der Bereich der Sexualität. Welche Erwartungen hat der Partner an sein Gegenüber? Wie drückt er aus, was er erwartet? Wie nimmt er sich das Recht, seine Erwartungen erfüllt zu bekommen? Wie leidet der andere darunter? Welche Formen der Blockierung und Distanzierung spielen sich in dieses Erwartungsfeld ein? Welchen Platz soll die Verwandtschaft in unserer Ehe haben? Wie viel Zeit haben wir für die Angehörigen? Wie viel haben sie mitzubestimmen? Es ist ein großes Spektrum von Umfeld in unserer Ehe, in das Erwartungen und Wunschvorstellungen hineinkommen, die, wenn sie nicht ausgesprochen werden, zu einem Konfliktstoff werden, zu Enttäuschungen, zu Entfremdungen. Damit das Nachdenken über diesen Bereich ein wenig konkret wird, wollen wir uns wieder einem Arbeitsblatt zuwenden. In Ihrem Begleitheft ist unter der Nummer römisch 2-2 ein Arbeitsblatt mit der Überschrift »Wie gehen wir mit Erwartungen und Wunschvorstellungen um?« Die Gedanken, die da aufgeschrieben sind, ich würde gern mit dir über Erwartungen sprechen, die ich habe im Bereich, dann sind einzelne aufgeführt. Lassen Sie jeder für sich zunächst diese Bereiche an sich vorbeiziehen. Denken Sie über Ihre Erwartungen, die Sie bisher mit Ihrem Partner noch nicht ausgesprochen haben, ruhig einmal nach. Kreuzen Sie die entsprechenden Bereiche an oder ergänzen Sie, was Sie gerne angesprochen hätten, wo Sie Erwartungen haben und Wünsche. Wenn Sie diesen kleinen Arbeitsschritt fertig haben, tauschen Sie die Blätter kurz aus, sodass der Partner sehen kann, was Sie angekreuzt haben. Bilden Sie dann sich eine Meinung, was Sie zuerst ansprechen wollen, was das Nötigste, ja das Notwendige und Notwendende ist, und machen Sie sich möglichst noch heute einen Plan, wann Sie damit beginnen wollen. Ich wünsche, dass Sie sich viel Erwartungen mitteilen können, damit Sie sich viele Enttäuschungen ersparen. Ja, ich wünsche, dass Sie nicht jetzt schon in Streit und Auseinandersetzung hineingeraten sind, in gegenseitige Vorwürfe und Anklagen, denn das ist nicht der Weg, den wir beschreiten wollen. Wir wollen einander akzeptieren. Der andere darf Erwartungen haben. Sie dürfen zunächst auch so eigenartig, so fremd, so unerfüllbar sein, wie sie uns entgegenkommen. Es lässt sich nur das, was wir hören, was wir erkennen, was wir erfahren vom anderen, überhaupt bewältigen und angehen, indem wir das Maß finden, was möglich ist. Bevor wir über einige Schritte nachdenken, wie wir Erwartungen miteinander aussprechen, angehen und bewältigen, möchte ich falsche Methoden nennen, die aus der Enttäuschung über nicht erfüllte Erwartungen von uns angewandt werden. Damit Sie auch darüber sprechen können, habe ich stichwortartig diese falschen Methoden auf Römisch 2-3 aufgeschrieben. Falsche Methoden sind, durch gehässige Bemerkungen, vorwurfsvolle Blicke, beleidigten Mienen die Atmosphäre zu vergiften. Ich habe eine Erwartung, der andere erkennt sie nicht, erfüllt sie nicht. Ich sag nicht, was ich erwarte, aber signalisiere mit meiner Haltung, dass ich enttäuscht, bitter, verbittert bin. Das vergiftet die Atmosphäre. Ist das ein Weg, eine Methode, mit Enttäuschungen umzugehen? B. Durch vorwurfsvolle und anklagende Worte, lautstarkes Begehren der Wünsche, die wie Rechte beim anderen eingeklagt werden. Dahinter steht schon ein Stau von nicht erfüllten Erwartungen, unerfüllten Wünschen. Vielleicht steht auch das ein oder andere Signal schon dahinter, das überfahren wurde, das heißt nicht beachtet wurde, dass mir etwas nicht passt. Nun drücke ich das in einer aggressiven Haltung aus und klage meine Wünsche ein, das heißt, versuche sie vom anderen erfüllt zu bekommen. Aber ist das ein Weg? Ist das die richtige Atmosphäre? Können so Erwartungen erfüllt werden? C. Die falsche Methode ist auch, wenn wir uns entziehen, dem anderen aus dem Weg gehen und verstummen. Mancher sagt, es lohnt ja doch nicht, dass ich sage, welche Wünsche und Erwartungen ich habe. Der andere will sie nicht hören oder will sie nicht akzeptieren. Es bleibt doch alles beim Alten. Der Partner geht nicht auf meine Erwartungen ein, er macht sich nicht einmal die Mühe. Ich entziehe mich, ich verstumme, ich bestrafe, indem ich dem anderen die Wünsche auch nicht erfülle, und so entsteht eine feindselige Atmosphäre in der Ehe. Wie kann ich mich gegen dieses Verhalten in mir, gegen dieses Reagieren, das fast wie ein Heimzahlen, wie ein sich Rächen an nicht erfülltem Erwartungen ist, wie kann ich diesem begegnen und dagegen angehen und in der rechten Weise damit umgehen? D. Die Methode, ich resigniere. Ich erwarte gar nichts mehr. Ich habe so oft versucht, ich habe so oft gesagt, der andere will nicht oder kann nicht auf mich eingehen. Eher vermute ich, er will nicht. Nichts mehr zu erwarten in der Ehe ist der Tod. Schleichender Tod. Die Ehe wird flach, leer, oberflächlich. Wir müssen Erwartungen haben und darum auch Enttäuschungen riskieren. Aber es ist bedrohend für eine Ehe, durch Resignieren alle Erwartungen aufzustecken und sich einfach durch den Ehealltag durchtreiben zu lassen, wie auf einem Strom ein Scheitholz. Und noch E. Durch erpresserisches Verhalten. Das ist auch keine Methode, Erwartungen zu erfüllen. In der Regel sind die Worte wenn, dann in diesem erpresserischen Verhalten bestimmend. Wenn du nicht mir, dann ich dir auch nicht. Ob das gesagt oder nur gedacht, das ist im Grunde das Gleiche. Dieses rivalisierende Verhalten, das die Enttäuschung im Bestrafen des anderen vollzieht, ist kein Weg für ein gemeinsames Miteinander. Zuweilen werden Erpressungen auch mit Krankheitssymptomen unterstrichen. Meine Migräne, meine Kopfschmerzen oder mit der Opferhaltung. Ich bin immer für euch da. Ich habe keine Zeit für mich. Ich tue alles für euch. Also müsstet ihr da auch mal meine Erwartungen erfüllen. Jede Form von Erpressung hat im Miteinander keinen Raum und keine Chance, zu einer guten, harmonischen Ehe zu führen. Denken Sie in der Runde über diese Methoden nach, tauschen Sie sich aus, welche am meisten verwendet werden, welche am ehesten in unser Verhalten sich einstellen, wie wir reagieren, wenn wir enttäuscht sind. Lassen Sie sich Zeit, vielleicht 10 bis 15 Minuten, um diesen Gedanken miteinander Raum zu geben. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie einer falschen Methode, Erwartungen auszudrücken und sie zu fordern, verfallen sind. Solches zu erkennen hilft, diese Methode abzulegen und, wenn sie wieder aufkommt, ihr nicht Raum zu geben. Die Frage ist aber, gibt es eine Art Methode, die uns das Neue Testament, die uns die Bibel lehrt, wie wir mit den Erwartungen und Wünschen im Miteinander umgehen können? An vielen Stellen der Bibel können wir erkennen, wie nahe sie unseren alltäglichen Situationen sind. Wir müssen sie allerdings übertragen und in unser Leben hinein übersetzen. So wollen wir es auch mit dem Abschnitt aus dem Kolosserbrief tun, der zu unserer Einheit zugeordnet ist. Da heißt es, Kolosser 3, Vers 11, da ist nicht mehr Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern nur Christus, der alles in allem ist. So kleidet euch denn, ihr Erwählten Gottes, seine Heiligen und Geliebten, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Dieses Wort ist uns erst einmal sehr fremd. Die verschiedenen Volksgruppen und die verschiedenen gesellschaftlichen Stände, Freier und Sklave, also Herr und Sklave, die zum Judentum gehörenden Schneidung und die Heiden, die Unbeschnittenen. Hinter dem steht das ganze Spektrum der Verschiedenartigkeit von Menschen in ihrer Herkunft, in ihrer Prägung, in ihrer gesellschaftlichen Stellung. Mit solcher Verschiedenartigkeit haben wir ja in unseren Ehen zu tun. Der andere hat eine eigene Herkunft, er hat eine gesellschaftliche Grundlage, aus der er kommt, er hat eine religiöse Zuordnung, eine kirchliche Zuordnung, er hat sein Wesen, seinen Charakter, daraus entstehen Erwartungen und Wünsche, die nun auf einen ganz anders geprägten Menschen kommen, der vielleicht gar nicht die Sensibilität, das Verständnis und den Hintergrund hat, um solche Wünsche zu verstehen. Der Apostel Paulus schreibt nun hier im Kolosserbrief, da ist nicht mehr. Natürlich sind sie das noch. Das weiß er doch. Er kann die Volksgruppen nicht abschaffen, er kann die Verschiedenartigkeit nicht abschaffen im Blick auf religiöse Zugehörigkeit und auch nicht auf Herr oder Knecht. Aber er hat einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und den hat er zugesagt, ihnen allen. Sie haben einen gemeinsamen Nenner. Sie in ihrer Ehe. Ganz gleich, ob sie Jesus Christus schon als Herrn in ihrer Ehe, als Mitbestimmer ihrer Ehe angesehen haben, als den Dritten im Bunde. Er ist es. Er ist der gemeinsame Nenner, die Verschiedenartigkeit ihres Lebens und des Lebens ihres Partners, die daraus entstehenden Wünsche und Erwartungen, die ebenso verschieden sind oder sein können, werden in einem gemeinsamen Nenner gebündelt. Christus, er ist unser Herr, ihm gehören wir, ihm sind wir verbunden, in Liebe wendet er sich uns zu und wir versuchen in dieser Liebe uns ihm zuzuwenden und aus dieser Liebe untereinander im Miteinander eine Kraft werden zu lassen, die es aushält. Und nicht in einem ergebenen, demütigen, unterwürfigen Aushalten, sondern in einem Halten, Festhalten eines Konzeptes, einer Zielsetzung. Und die Zielsetzung heißt, Ehe vor Gott zu leben und sich zu bewahren vor zerstörenden, zertrennenden und die Ehebeziehung sabotierenden Einflüssen. Einer dieser Einflüsse ist enttäuschte Erwartungen, unerfüllte Wünsche, die in uns zu einem Gefühl werden, der andere versteht mich nicht. Und aus diesem Gefühl kommt leicht die Neigung, sich vom anderen abzulösen. Und was noch gefährlicher ist, die Neigung, sich jemanden zuzuwenden, der einen über den Weg kommt und einen versteht. Der genau das erfüllt, was der Partner nicht erfüllen konnte, nicht erfüllen wollte, wofür der kein Sensorium, kein Gefühl, keine Sensibilität hatte. Wenn solche Mängel, solche Enttäuschungen plötzlich erfüllt werden durch einen anderen Menschen, dann ist die Gefahr des Hingezogenseins so groß, dass ganz leicht ein Bruch in einer Ehe geschehen kann. Lassen Sie mich mit einem Beispiel unterstreichen, das ich irgendwo einmal las. In einer Firma ist ein leitender Angestellter, er hat Erfolg, wird von seinem Chef gerühmt, bekommt Gehaltsaufbesserungen. Und wenn er das seiner Frau zu Hause erzählte, dann nahm sie das hin, ohne Kommentar, selbstverständlich, kein Wort der Anerkennung, kein Wort der Bestätigung. Der Mann wartete darauf. Erwartung. Und die Frau schaffte es nicht, ihn so in seinem Tun, in seinem Beruf anzuerkennen. Aber seine Sekretärin, eine etwas pummelige Frau, die gar nicht sein Typ war, sie sagte, Herr, sowieso, Sie schaffen das toll. Und wie der Chef mit Ihnen zufrieden ist, ich staune. Und wie Sie den Vertrag wieder unter Dach und Fach gebracht haben, meisterhaft. Jetzt erfährt er das, wonach er sich sehnt. Er empfängt die Erfüllung seiner Erwartung und seiner Wünsche. Und schon beginnt sich sein Herz, seine Seele dahin zu neigen, wo das Verständnis ist, wo Wünsche erfüllt werden. Darum ist es ein ganz gefährlicher Bereich, den wir in dieser Einheit besprechen. Gefährlich, wenn wir darüber hinweggehen und wenn wir uns nicht die Mühe machen, dieses Einssein in Christus, du verbindest uns, du hast uns zusammengeführt. Wir wollen uns durch die Verschiedenartigkeiten unseres Lebens, unserer Erwartung, nicht auseinander dividieren lassen. Wir wollen sehen, was uns verbindet. In Vers 12 heißt es, zieht also als die Erwählten Gottes, als Heilige und Geliebte, inniges Erbarmen an, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind alles Werte, alles Aussagen, alles Verhaltensweisen, die etwas zu tun haben mit dem Umgang mit anderen. Inniges Erbarmen mit dem anderen, der so anders ist und so enttäuscht ist an mir, vielleicht so empfindsam ist. Seine Wünsche auf einer Ebene hat, die für mich überhaupt nicht zugänglich ist. Soll ich nicht sehen, er hat da Not, er braucht das, er erwartet das. In Güte mich ihm nahen, meinen Partner. Güte ist immer der Raum, dort zu leben, wo der andere ist. Nicht ihm sich anzupassen und alles preiszugeben. Demut heißt auch Wünsche unterordnen. Demut heißt auch nicht klein beigeben, sondern in der Kraft, die von Christus kommt, eigenes zurückstecken, eigenes aufgeben können, um des anderen willen. Und dann ein sanftmütiger Umgang, behutsam, nicht mit lauten Worten, mit Rechthaberei, mit giftigen Verhaltensweisen und den langen Atem, Langmut. Wir brauchen einen langen Atem, um das Miteinander immer wieder ins Lot zu bringen. Es ist nicht mit einem Satz getan, auch nicht mit einem Gespräch. Oft ist dem anderen in seinem Wesen gar nicht die Fähigkeit da, gleich etwas, was an Erwartung oder Enttäuschung in ihm ist, wie gestillt, wie erledigt hinzunehmen. Er braucht Zeit, es braucht Zeit. Langmut ist sich Zeit lassen miteinander, um in Einklang zu kommen, auch im Blick auf die gegenseitigen Erwartungen. Und wenn wir dann in diesem Vers sehen, dass der Apostel uns als Erwählte Gottes bezeichnet, als Heilige und Geliebte, dann ist das ein Standort vor Gott, den wir selber nie mit eigener Leistung oder mit unserem Verhalten erbringen konnten. Wie enttäuscht muss Gott an uns sein, die wir doch wissen, was er erwartet und oft so ganz anders leben, reagieren, uns verhalten. Er hat Erwartungen und Wünsche, aber er lässt sich nicht enttäuschen. Er gibt uns nicht auf. Er erwählt uns, hält es mit uns aus und heiligt uns. Das heißt ja auch, er bringt unsere Unzulänglichkeiten immer wieder in die Form, die vor ihm genehm ist. Das geschieht durch Gnade. Das heißt, dass er uns nahe kommt, in Wort, in Gedanken. Das geschieht durch Vergebung. Geliebte sind wir. Geliebte lässt man nicht einfach laufen. Geliebte gibt man nicht auf. Geliebte versuchen, Krisen zu überwinden. Geliebte mühen sich, ihre Erwartungen zu erfüllen. Nehmen Sie diese wenigen Gedanken aus dem Kolosserbrief mit hinein in ihr Nachdenken, vielleicht auch in ihren Austausch. Dieser Austausch könnte jetzt wieder geschehen in der Runde für einige Minuten. Sie müssen selber sehen, wie Ihr Zeitrahmen an einem Abend möglich ist. Sie können auch die ein oder andere Aufgabe, die ich Ihnen über die Kassette erteile, übergehen. Aber manche gehören in einen inneren Aufbau hinein. Wenn Sie jetzt ein wenig Zeit haben, sich zu unterhalten über diese geistlichen Grundlagen im Miteinander, dann wäre das sicher ein großer Gewinn für Sie und auch für Ihre Ehe. Eigentlich reicht's ja jetzt mit dem, was ich gesagt habe. Ich möchte auch nicht mehr viel ausführen. Ich denke, dass Sie die Problematik, die auch Ihre Problematik sein könnte, verstanden haben und dass Sie für sich einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Ich möchte es Ihnen nur noch einmal vor Augen führen, was für ein verhängnisvoller Weg es ist, in einer Ehe, ich könnte sagen Irrweg, wenn Erwartungen unbeachtet bleiben, Sie in Ihrer Ehe keinen Weg finden, sie auszusprechen und damit umzugehen, wie sehr damit und darin das Miteinander auf die Dauer der Zeit gefährdet ist. Dazu habe ich noch einmal ein kleines Übersichtsblatt zusammengestellt. Sie finden das unter Römisch 2-4. Es soll in stichwortartigen Aussagen deutlich machen, wie der Weg in die Enttäuschung sich verstärkt und wie ein Weg zu einem neuen Miteinander und zum Eingehen auf Wünsche und Erwartungen möglich ist. Das Arbeitsblatt ist wieder überschrieben. Wie gehen wir mit Erwartungen und Wunschvorstellungen um? Es hat zwei Bereiche. Es ist im Uhrzeigersinn angeordnet. Von Mitte oben nach Mitte unten über den rechten Pfeil. Wege in die Enttäuschung. Und von dem unteren Punkt nach oben Wege aus der Enttäuschung. Ich will die einzelnen Punkte ganz kurz erklären. In der Mitte oben steht Erwartungen und Wünsche des Partners. Die sind da, die hat jeder. Die muss jeder haben. Weiß sie der andere? A. Unausgesprochene Erwartungen führen zu Enttäuschungen. Wenn ich dem anderen nicht sage, was ich erwarte, soll er es raten, soll er es fühlen, soll er aus der Liebe zu mir das erkennen? Erwartungen brauchen Worte, Ausdrucksformen, klare Ausdrucksformen. Wenn aber Erwartungen nicht ausgesprochen wurden, entstehen Enttäuschungen. Diese Enttäuschungen bringen B. Signale hervor. Enttäuschte geben verschlüsselte Signale. Wir haben schon darüber gesprochen. Die verstockte Miene, das Verstummen, das laute Hantieren mit irgendwelchen Gegenständen, mit Türen. Es sind Signale, ich bin enttäuscht, mir passt etwas nicht, ich gebe dir Zeichen. Der andere soll auf dieses Zeichen hin reagieren und fragen, was hast du, was fehlt dir, kann ich dir was tun? Aber oft werden diese Zeichen überfahren. Die Folge ist C. Verstärken der Enttäuschung durch Vergleichen, Kritisieren und Verletzen. Wenn du so wärst wie die oder wie der, die Kritik, die an den Stellen sich festbeißt, die in der Erwartung unerfüllt blieben, und das Verletzen, das dann wie eine letzte Möglichkeit ist, dem anderen eins auszuwischen, ihm weh zu tun, weil er mir ja in der Form der Enttäuschung so wehgetan hat. Darüber wollen wir dann in der dritten Einheit noch besonders reden. Und D, das gegenseitige Resignieren oder Rebellieren dringt in die Ehe ein. Resignieren heißt, ich erwarte nichts mehr vom anderen, ich sage gar nichts mehr, ich finde mich ab. Rebellieren heißt, mit entsprechenden Ausbrüchen, Abwägen, Drohungen den anderen zu zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dies alles führt in eine verhängnisvolle Entzweiung. Wir verstehen uns nicht mehr. Der Wendepunkt in der Ehe Und in diesem Bereich kann nur sein, Erwartungen und Wünsche gegenseitig auszusprechen. Dazu soll ja dieses Nachdenken in unserer Einheit 2 helfen. Beim Aussprechen gilt es auch, deutlich, ehrlich zu sagen, welche Grenzen habe ich, was kann ich nicht, was fällt mir so schwer, wo muss ich mein eigenes Wesen überfordern. Es können nicht alle Erwartungen und Wünsche erfüllt werden. Jeder hat seine Grenzen. Eine Mutter sagte, ich kann meine Kinder nicht lieben. Ich kann zwar alles für sie tun, ich kann sie top versorgen und den Haushalt in bester Ordnung halten, aber ich kann sie nicht lieben. Der Hintergrund war, dass sie selbst in ihrem Leben nie Liebe erfahren hat und gar nicht wusste, wie man seelisch, emotional damit umgeht. Und jetzt litten ihre Kinder drunter und sie auch. Das sind Grenzen, die nicht so bleiben müssen, an denen man arbeiten kann, aber über die man miteinander sprechen muss. Sonst bleibt Überforderung. Und es gilt auch, die Grenzen zu akzeptieren, die nicht aus Faulheit oder Gleichgültigkeit gesetzt werden, sondern die aus charakterlicher und lebensgeschichtlicher Anlage bedingt sind. Versuchen, auf Erwartungen einzugehen. Hilf mir, zu zeigen, habe ich jetzt deine Erwartung erfüllt? Sag mir, was ich noch besser machen kann. Es ist ein ständiges Gespräch im Verbessern, im Angleichen, im Näherkommen nötig. Sonst bleiben schließlich doch wieder Enttäuschungen. Ich hab's doch gesagt, aber der andere kann nicht, will nicht, blockiert. Überforderungen, Groll und Verletzungen vergeben. So steht es unter H. Vielleicht ist dieser Bereich schon früher einzuordnen. Zwischen E und F. Oder F und G. Auf jeden Fall ist es nötig, sich miteinander einmal deutlich zu machen. Wo habe ich gegen dich Hass, Groll, Empörung in meinem Herzen gehabt? Ich bitte dich, vergib mir das. Wir wollen ja nicht nur unsere Wünsche erfüllen, sondern auch die alten, zerbrochenen Enttäuschungen, das Gerümpel zerbrochener Enttäuschungen wegräumen. Und da ist es nötig, aufeinander zuzugehen und sagen, bitte vergib mir, ich habe dir so viel Not gemacht und ich habe so viel Erwartungen in dir zerbrochen. Lass das nicht mehr zwischen uns sein und auch nicht mehr in unserer Ehe sein. I. Weitere Enttäuschungen offen aussprechen und korrigieren. Das heißt, es werden immer wieder neue Enttäuschungen kommen, weil wir immer wieder neue Erwartungen haben. Und wir werden auch immer wieder in der Gefahr sein, die Enttäuschungen unausgesprochen zu erwarten. Darum ist es wichtig, Enttäuschungen offen auszusprechen. Ja, natürlich auch die Erwartungen offen auszusprechen. Um so zu einem möglichst erwartungs- und wunscherfüllten Miteinander zu kommen. Die Aufgabe, wenn Sie dazu Zeit haben und noch Lust, zu diesem Arbeitsblatt heißt, welche Bereiche zwischen A bis D machen uns gerade zu schaffen? Und die zweite Frage, welche Schritte zwischen E und I wollen wir in der nächsten Zeit gemeinsam tun? Tauchen Sie sich auf jeden Fall darüber aus. Und das nicht nur in der Runde, sondern es ist gleichzeitig auch eine Art Hausaufgabe, dass Sie sich miteinander als Ehepaar in den nächsten Tagen noch einmal Zeit nehmen, sich dieses Blatt vornehmen und sagen, wo stehen wir eigentlich auf dieser Uhr? Welche Zeit ist es? Ist es Zeit? Und was ist dran, jetzt in dieser Zeit zu tun? Ich sage noch einmal, gute Einsichten helfen nichts, wenn wir sie nicht vollziehen. wenn sie durch diese Einheit angesprochen sind und entdecken, in unserem Ehe-Miteinander muss darin einiges geschehen, dann fangen sie es an. Mit Langmut, mit Geduld, mit Güte, mit herzlichen Erbarmen, mit der Kraft des Jesus Christus, mit dem, der will, dass ihre Ehe erfüllt wird. Ich bete mit ihnen. Herr, du kennst die unerfüllten Erwartungen, die mit uns gehen und die wie Sprengstoff zwischen uns waren. Gib, dass wir jetzt neu voreinander offen werden, dass wir miteinander sagen können, was für uns gut und wichtig und schön ist und dass wir es in der Weise erfüllen, wie es uns möglich ist. Danke, dass du die einende Mitte bist. Danke, dass du uns in unserer Verschiedenartigkeit gewollt und bejaht hast. Lass uns nun auch aus deiner Kraft in unserem Verschiedensein Erfüllung, Beglückung und Bereicherung finden. Amen.